Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Am Mikrofon ist Ralf Henscheidt. Guten Abend. Wir gucken natürlich auf den Fußball-DFB-Pokal, auf einen Trainerwechsel und auf Doping, möglicherweise Doping. Es geht um Schmerzmittel im Fußball. Und wir starten aber mit dem DFB-Pokal. Im ersten Halbfinale traf der erste FC Saarbrücken, der auf dem Weg ins Halbfinale sogar die Bundesligisten Köln und Düsseldorf überraschend ausgeschaltet hatte, auf Bayer Leverkusen. Eine große Stütze bei diesen Siegen des Viertligisten war die extrem anheizende Stimmung im kleinen Stadion. Heute das Geisterspiel, in dem Bundesligist Bayer Leverkusen kein Fangeschrei des Underdogs entgegenschlug. Und so wurde es eine erwartet klare Angelegenheit. Thomas Wollscheid.
Bayer Leverkusen steht nach einem 3:0-Erfolg beim 1. FC Saarbrücken im Finale des DFB-Pokal. Die Leverkusener ließen den völlig ohne Spielpraxis angetretenen Saarländern keine Chance, gingen schon nach 11 Minuten durch die Abi in Führung. Sein Treffer vorbereitet von Kerem Demirbay und der war auch Vorbereiter des 2:0 durch Alario nach 20 Minuten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam Saarbrücken etwas besser ins Spiel, aber der überragende Demirbay leitete nach 57 Minuten auch das 3:0 ein. Torschütze, der eingewechselte Bellarabi. Der erste FC Saarbrücken hat sich wacker geschlagen, das war aber gegen diese starke Leverkusener Mannschaft einfach zu wenig. Saarbrücken freut sich über 5,4 Millionen Euro Einnahmen im DFB-Pokalwettbewerb, Leverkusen über den Finaleinzug.
Morgen Abend dann das zweite Halbfinale zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt. In der zweiten Liga musste zum Ligastart die Mannschaft von Dynamo Dresden in Quarantäne und somit später ran. Heute das Nachholspiel gegen Greuther Fürth, wobei die Aufholjagd des Tabellenletzten aus Sachsen gegen ein starkes Greuther Fürth einen Dämpfer bekam. Philipp Weißkirch.
Die Fürther werden sich ärgern. In Dresden war mehr drin als dieses 1:1, das am Ende aber auch in Ordnung ging. Die Gäste gaben von Anfang an den Ton an, waren frisch und aggressiv und gingen folglich in Führung. Keita Ruel nach einer knappen Viertelstunde per Kopf. Kurz darauf verpasste Stefaniak das zweite Tor nachzulegen. Sein Schuss knallte an den Pfosten. Fürth ließ noch mehr Chancen liegen, verpasste also damit eine deutlichere Führung zur Pause. Und das sollte sich rächen. Denn Dynamo wachte im zweiten Abschnitt auf und kam durch den eingewechselten Makienok zum 1:1 in der 54. Minute. Danach war es ein offenes Spiel mit einigen guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Beide Teams wollten den Sieg, aber es blieb beim Unentschieden. Dynamo ist weiter Tabellenletzter. Fürth wartet nach dem Restart weiter auf den ersten Dreier.
Überraschung heute in Hoffenheim. Die TSG hat zwar nicht gespielt, aber dennoch Schlagzeilen produziert. Hoffenheim kämpft noch um den Einzug in die Europapokalwettbewerbe bei nur noch 4 verbliebenen Restspielen in der Bundesliga. Und auf dieser Zielgeraden trennen sich Verein und Trainer Alfred Schröder überraschend. Julia Metzner.
Das ist eine faustdicke Überraschung. Die Trennung von Alfred Schröder erfolgt mit sofortiger Wirkung. Sein eigentlich noch 2 Jahre lang gültiger Vertrag wurde aufgelöst. Schröder selbst sprach von Uneinigkeiten mit Blick auf den Weg in die Zukunft. Auch die Vereinsverantwortlichen begründeten den Schritt mit unterschiedlichen Auffassungen in Detailfragen. 4 Spiele vor Saisonende und mit Aussicht auf die Teilnahme im Europapokal wirft die Trennung trotzdem viele Fragen auf. Schröder hatte die TSG zu Saisonbeginn als Nachfolger von Julian Nagelsmann übernommen.
Die Sportarten erwachen langsam aus dem Corona-Lockdown, aus dem Tiefschlaf. Der Deutsche Tennisbund spielt jetzt eine Turnierserie aus. Zu den ersten Spielen in Neuss waren sogar die ersten 100 Zuschauer wieder zugelassen. Auch Tischtennis, Leichtathletik und Boxen kehren allmählich zurück. Die Basketball-Bundesliga hat sich für ein Meisterschaftsturnier entschieden. Seit Samstag wird für 3 Wochen gespielt. 10 Mannschaften, 2 Fünfergruppen, 1 Halle in München. Heute mit den Spielen Ludwigsburg gegen Frankfurt und soeben zu Ende gegangen ist das Spiel des früheren Serienmeisters Bamberg gegen Turnierfavorit Alba Berlin. Florian Hecht fasst den Turniertag in München zusammen.
Es waren heute 2 richtig gute Basketballspiele, besonders natürlich Alba Berlin gegen Brose Bamberg. Das Duell der früheren Serienmeister war richtig gut anzuschauen. Am Ende war Alba der Sieger mit 98:91. Können die Albatrosse dieses Spiel für sich gewinnen. Die waren auch besser in das Spiel hineingekommen. Nach 4 Minuten schon mit 12 Punkten vorne. Aber Bamberg kam zurück. Die spielten richtig gutes Teambasketball, verteidigten hart, waren zur Halbzeit sogar mit 1 Punkt vorne und in der zweiten Halbzeit, da wechselte die Führung dann hin und her. Mal war Berlin vorne, mal war Bamberg vorne. Erst kurz vor Schluss dann die Entscheidung. Erst 2 Dreier von Markus Eriksson, dem Schweden, auf Seiten von Berlin. Am Schluss noch ein krachender Dunking mit einem Zusatzfreiwurf. 98:91 in diesem Spiel für Berlin, damit der 2. Sieg. Die Bamberger A gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen sein wird. Im ersten Spiel des Tages standen sich Ludwigsburg und Frankfurt gegenüber. Auch da so ein ähnlicher Spielverlauf. Ludwigsburg früh vorne, aber die Frankfurter ließen sich einfach nicht abschütteln. Die hatten was dagegen, dass Ludwigsburg hier einen lockeren Sieg einfährt. Auch da zur Halbzeit ausgeglichenes Spiel. Und am Ende dann Ludwigsburg mit einem überragenden Markus Neid, der das Ding einfach in die Hand nahm und alleine mehr oder weniger dieses Spiel entschied. Der Ludwigsburger Aufbauspieler, er mit 25 Punkten, drehte also diese Begegnung zu seinen Gunsten. Ludwigsburg damit auch mit dem zweiten Sieg im Turnier. Frankfurt hat zum zweiten Mal verloren.
Es sind Mittel, die fast jeder zu Hause hat. Ibuprofen, Paracetamol, einfach erhältliche Schmerzmittel. In vielen Dosierungen sind sie ganz einfach zu kaufen. Und diese Mittel machen sich offenbar viel mehr Fußballer in Deutschland zunutze als bisher bekannt. Oft wird dabei der Gebrauch zum Missbrauch, sodass die Frage durchaus im Raum steht, gehören Schmerzmittel eigentlich auf die Dopingliste? Die ARD-Doping-Redaktion und das gemeinnützige Recherchezentrum Korrektiv haben mehr als ein Jahr lang zum Thema Schmerzmittel im Fußball recherchiert. Josef Opfermann mit Einzelheiten aus dem intensiven Rechercheprojekt.
Wie ich das erlebt habe, sind Schmerzmittel überall.
Ibuprofen wird wie Smarties verteilt.
Wenn du jetzt die Schmerztabletten nicht nimmst, dann spielst du halt nicht.
Jonas Hummels, Neven Subotic, Danny Şahin. Es sind Aussagen, die man so aus dem Hochglanzprodukt Profifußball selten bis nie hört. Die Recherchen der ARD-Doping-Redaktion und des Recherchezentrums Korrektiv zeigen, Schmerzmittelmissbrauch im Fußball offenbar allgegenwärtig. Ex-Profi Danny Şahin spielte in der Bundesliga für Mainz, Freiburg und Düsseldorf. Er sagt über seine Karriere:
Wenn jemand darauf angewiesen ist zu spielen, dann ist es einfach nicht realistisch, ohne Schmerzmittel weiterzumachen. Weil wenn du halt ein gewisses Level halten möchtest, dann musst du ja halt irgendwie auch schmerzfrei sein oder du musst ja irgendwie die Leistung bringen.
Der Druck immens. Şahin sagt:
Ohne Schmerzmittel hätte ich früher mit der Karriere Schluss machen müssen, weil ich einfach Probleme hatte, die Bewegungen, die halt notwendig sind, auszuführen.
Mit 30 folgte für ihn im vergangenen Jahr das Karriereende. Sein Profikollege Neven Subotic, früher Borussia Dortmund, heute Union Berlin, sagt nach 14 Jahren im Profifußball:
Für jedes kleine Aua gibt es quasi pauschal Ibuprofen. Auch viele Spieler, eben, die ich kennengelernt habe, die Woche für Woche quasi dann direkt vor dem Spiel nochmal Schmerzmittel brauchen.
Er selbst halte sich von Schmerzmitteln so gut es gehe fern. Anders sieht das im Amateurbereich aus. Eine deutschlandweite Umfrage der ARD-Doping-Redaktion und von Korrektiv unter 1142 Fußballerinnen und Fußballern ergab, fast jeder Zweite greift mehrmals pro Saison zu Schmerzmitteln. Als Grund gaben 41,6% der Konsumenten an, Einfluss auf ihre Leistungsfähigkeit nehmen zu wollen. Auf der Dopingliste stehen Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol zwar nicht, Experten aber wie der Biochemiker Hans Geier vom renommierten Dopingkontrolllabor in Köln sehen im Schmerzmittelmissbrauch Doping.
Man kann bessere Leistungen bringen, wie man normalerweise erbringen könnte, wenn man Schmerzmittel nimmt. Und die Nebenwirkungen von Schmerzmitteln können gravierend sein.
Mit den Ergebnissen der Schmerzmittelumfrage konfrontiert, zeigte sich der Präsident des Deutschen Fußballbundes Fritz Keller schockiert und kündigte Konsequenzen an.
Da müssen wir unbedingt an unsere Landesverbände gehen und über Fußballlehrer, über Trainer einfach eine Sensibilisierung hinkriegen.
Die Recherchen von ARD-Dopingredaktion und Korrektiv zeigen: Schmerzmittelmissbrauch im Fußball. Es gibt den von ganz unten bis ganz oben. Die Grenzen zum Doping verschwimmen. Auch darüber dürfte jetzt mehr denn je diskutiert werden.
Und wenn Sie mehr sehen wollen, die neue ARD-Dokumentation aus dieser Reihe Geheimsache Doping mit dem Titel Hau rein die Pille, Schmerzmittel im Fußball, verkapptes Doping, ist auch in der ARD-Mediathek zu sehen. Und da war dann noch Mainz 05, ein Fan und dessen Rassismus. Vor allem in den sozialen Medien ging heute ein Thema durch. Mainz hatte die Kündigung eines Vereinsmitgliedes öffentlich gemacht, welches mit einer rassistischen Begründung ausgetreten war. Mainz reagierte prompt auf seinen Online-Seiten und bezog klar Stellung. Der dunkelhäutige Abwehrspieler Philipp Mwene ist geschockt über den Vorgang und zufrieden, wie sich Mainz positioniert.
Also als ich das gelesen habe, war ich schon echt sauer. Also hat mich echt gewundert, dass es das wirklich so gibt und dass jemand im selben Absatz schreibt, ja, er ist zwar kein Rassist, aber wenn er sieht, dass der neun dunkelhäutige Spieler in der Startelf sind, dass er deswegen jetzt sein Abonnement kündigt, da frage ich mich schon, ob manche Leute überhaupt verstehen, was es heißt, Rassist zu sein.
Für sein klares Statement bekommt der Verein Mainz 05 damit auch in den sozialen Medien viel Zuspruch in diesen Tagen. Das war Sportaktuell am Abend. Ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Ralf Henscheid.